Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und heute zu Gast ist Marlene Gomez-Görgel. Hallo Marlene.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du hier bist. Frisch aus Tijau-Varos eingereist, hier nach Hamburg, am Wochenende das WTCS-Rennen. Wie fühlst du dich gerade?
Ja, ich fühle mich eigentlich ganz gut, habe mich jetzt auch von dem Rennen oder von den beiden Rennen, es war ja ein Halbfinale und ein Finale, Samstag und Sonntag, jeweils über eine Sprintdistanz, also dann am Ende gar nicht so wenig Wettkampfbelastung, aber ich habe mich jetzt dann doch zum Glück die letzten beiden Tage noch ordentlich erholen können und ja, Hamburg ist schön, ich liebe Hamburg und ich glaube, das hat mir auch geholfen, jetzt einfach nochmal schneller zu regenerieren.
Wie sahen deine Tage bis jetzt in Hamburg aus? Also seit wann bist du hier?
Ich bin seit Mittwochabend hier und habe gestern den Tag einfach mit Training verbracht, aber auch ein paar Pressetermine wahrgenommen und ja, hatte dadurch zum Glück ganz wenig Zeit zu überlegen oder nachzudenken und nervös zu werden vor dem Wettkampf. Genau, heute steht jetzt auch noch ein bisschen Training an und eine Einheit habe ich schon weg, aber heute ist ein bisschen entspannter, bis auf den Podcast hier.
Tut mir leid. vielleicht für die Zuschauer, ZuhörerInnen, die dich noch nicht kennen, du bist ja Kurzdistanzathletin im Kader der DTU. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erzählen, wie du so zum Sport gefunden hast und wie du auch den Triathlon für dich entdeckt hast.
Ja, also ich habe als Kind und Jugendliche Leichtathletik und Schwimmen gemacht, auch schon wettkampforientiert. Das hat mir viel Freude damals auch bereitet und bin dann über meinen Vater, der Landestrainer in Bayern war, zum Triathlon gekommen, so mit 16 Jahren ungefähr. Ja, er hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich nicht zu früh mich dem Triathlon zuwende, einfach um in den Einzelsportarten ja noch eine gute Technikausbildung irgendwo mitzubekommen und auch, ja, ich sag mal, noch nicht so ausdauerorientiert dann auch zu trainieren im jungen Alter. Und ja, das, glaube ich, im Nachhinein war auch gut. Ja, war dann Teil der Jugendnationalmannschaft eigentlich bis zum Abitur, war auch in Saarbrücken an der Eliteschule des Sports für 3 Jahre, habe dort mein Abitur gemacht, das war 2012 und ja, bin dann in dem Jahr aus dem Kader geflogen, habe mich für ein Studium entschieden an der Uni Passau, wofür ich im Nachhinein auch sehr, sehr dankbar bin, dass sich das irgendwie so gefügt hat, auch wenn es natürlich in dem Moment nicht schön war, so, ich sage mal in Anführungsstrichen, aussortiert zu werden, aber
das war einfach leistungsbedingt?
Ja, genau, es war leistungsbedingt. Ich wurde in dem Jahr irgendwie, glaube ich, deutsche Vizemeisterin. Es wurden aber weniger Sportler zu der Weltmeisterschaft mitgenommen und da mit ja, konnte ich mich dann auch nicht für den Übergangskader damals, also 23-Kader, qualifizieren, wenn ich mich recht erinnere. Muss aber auch sagen, ich hatte in dem Jahr schon generell auch einfach ja, viele Stressoren mit Abitur, Fragen, wie geht's weiter. Es ist ja immer irgendwo so ein Scheidepunkt, wo, glaube ich, auch einfach viele dann aufhören. Ne? Also man macht irgendwie Abi und dann ja, steht einem die ganze Welt offen und ja, man überlegt dann irgendwie, ob der Sport da noch Teil davon sein soll, vom eigenen Leben oder nicht. Und gerade in dem Moment, wo man dann aus diesem Kadersystem rausfliegt, ja, war das dann natürlich auch so ein Gedanke von mir, ob das überhaupt dann noch so der richtige Weg ist. Aber genau, habe mich dann irgendwie in Passau so 3 Jahre während meines Bachelorstudiums ein bisschen über Wasser gehalten.
Du bist ja auch 2013 dann noch U23 Europameisterin im Cross-Triathlon geworden.
Genau, habe auch so wilde Sachen damals irgendwie gemacht. Das war eigentlich ganz cool. Und habe mich dann sogar 2015 wieder für den B-Kader, war das damals noch, qualifiziert bei einem Europacup. Genau, und habe mich dann aber entschieden, ins Ausland zu gehen, um dort mein Masterstudium zu machen und hatte dann erstmal Triathlon-Pause.
Ja, du hast angesprochen, 2015 hast du noch den Europacup in Melilla dann gewonnen. Ja, hast dich dann entschieden, in die USA zu gehen für das Auslandsstudium, für den Master. Erstmal, was hast du überhaupt studiert?
Also ich habe meinen Bachelor in Medien- und Kommunikationswissenschaften gemacht und wollte auch irgendwo in die Richtung Forschung gehen, Medienforschung, und habe dann ein Masterstudium gemacht, das sich Popular Film and Media Arts nennt, und wäre eben so ein Aufbaustudium für einen PhD dann gewesen in den Staaten. Und ja, damals hat sich das dann auch so ergeben, dass ich sogar noch einen zweiten Master gemacht habe in Design and Innovation, also so Human-Centered Design, Design Thinking, falls es jemandem was sagt. genau, und habe eben diese beiden Master dann in 3 Jahren dort gemacht. Bin für das College-Team gelaufen, also wurde da rekrutiert als Läuferin, und ja, hatte dort auch eine sehr spannende, aufregende, wilde Zeit dann.
Dann bist du 2018 zurück nach Deutschland gekommen, und dann war ja das für dich eher so ein Scheideweg, oder? Also du hast überlegt, machst du jetzt mit dem Sport weiter oder steigst du in das Berufsleben ein? Du hast dich, wie wir sehen, für den Sport entschieden, aber wie wichtig war es für dich jetzt auch im Nachhinein betrachtet von deinem heutigen Standpunkt aus, ja, diesen Wiedereinstieg in den Sport nicht aufzugeben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe irgendwie gemerkt, als es zum Ende meines zweiten Masters hinging, dass ich so ein bisschen hin und her gerissen war. Also zum einen hatte ich voll Bock zu arbeiten, weil mich eben dieser Bereich, in dem in dem ich mich dann ja im Studium irgendwo auch befunden habe, dieser Arbeitsbereich, der ist einfach, war für mich sehr, sehr erfüllend. Also tatsächlich so erfüllend auch wie der Sport. Und das war vorher halt irgendwo noch nicht so der Fall.
Der Studiengang hat sich auch eher kreativ angehört, würde ich sagen. Also genau. Es wäre eigentlich so ein perfekter Ausgleich irgendwie zum Sport. Genau. Könnte man so, dass man was Kreatives und was körperlich Aktives irgendwie verbindet.
Genau, also es waren sehr, irgendwo, man musste, also man kann ja auch so seine kreative Seite irgendwo auch trainieren, ne? Also es ist jetzt nichts, was man irgendwie so in sich hat. Das sagen ja manche Leute so, boah, ich bin nicht kreativ oder ich kann das nicht oder so, aber ja,
ich kann zum Beispiel gar nicht malen.
Es geht auch nicht immer nur um Malen, aber beim Design Thinking ist es halt so, dass man ja versucht, eine Lösung für ein Problem zu finden. Also es ist ein Denkansatz, der halt in Amerika ganz groß ist und auch in großen Firmen halt angewendet wird und der einfach sehr viel Potenzial hat. Man muss sich halt nur darauf einlassen. Und wir hatten ganz viele Mitstudenten, die zum Beispiel aus dem Bereich Ingenieurswissenschaften kamen, weil sich das sehr angeboten hat. Und die hatten auch immer Hemmungen. Aber wie gesagt, man kann das irgendwie, genauso wie im Sport, kann man diesen Muskel, diesen Creative Muscle auch irgendwie trainieren. Und ja, das merke ich dann tatsächlich, oder habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt, dass mir das schon auch manchmal fehlt, ne, dass diese Seite auch irgendwie anzusprechen. Genau, aber der Scheideweg war auf jeden Fall in dem Sinne da, dass ich auf der einen Seite voll Bock hatte zu arbeiten und auf der anderen Seite aber das Gefühl hatte, irgendwie mit dem Sport, ich bin noch nicht fertig. Es hat sich unfertig angefühlt. Und deshalb habe ich mich tatsächlich damals entschieden, mir noch mal ein Jahr zu geben. Das ging natürlich auch nur mit Unterstützung meiner Eltern und dem Triathlon noch mal eine Chance zu geben, auch weil ich irgendwie voll Lust hatte, das noch mal zu machen. Dann war es natürlich gar nicht so einfach, irgendwie einen Trainer oder eine Trainingsgruppe zu finden. Also da, glaube ich, hatte halt damals auch niemand Bock drauf, eine Sportlerin irgendwie zu unterstützen, die jetzt 3 Jahre raus war, kaum geschwommen ist. Ich sage mal, die Aussicht auf Erfolg war da natürlich irgendwo sehr gering. Und dann hat mein damaliger Freund, jetzt Mann, halt nur so gemeint, ja gut, dann trainiere ich dich eben. Und so ist es bis heute. Und es hat ganz gut funktioniert. Aber es war auch ein Lernprozess, ja. Genau.
Bei deinem ersten Rennen dann zurück, in Anführungszeichen, bist du 25. beim Europe Triathlon Cup in Huelva geworden. Dachtest du dann irgendwie nach deinem ersten Rennen, dass du vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hast?
Ja, also ich dachte das auf jeden Fall. Ich war schon irgendwo ein bisschen geknickt, habe auch in dem Rennen echt alles falsch gemacht, was man irgendwie falsch machen kann.
Ist aber klassisch nach einem Neueinstieg, würde ich
Es
sagen.
ist definitiv klassisch, ja. Und mein Trainer und damals Freund, jetzt Mann, hat es aber irgendwo in Perspektive gerückt und hat gesagt, hey, wir trainieren jetzt seit ein paar Monaten wieder, es ist alles gut, du hast jetzt ein Rennen gemacht, du weißt jetzt, worum es geht. Und wir machen einfach weiter. Und so hat sich das auch irgendwo durch das ganze Jahr gezogen. Und so ist es irgendwie bis heute. Und also, es macht einfach super viel aus, wie dein Umfeld auf Erfolge oder vermeintliche Misserfolge reagiert, wie deren Perspektive ist und wie das dich dann auch beeinflusst. Weil ich glaube, wenn ich jetzt Teil einer starken Trainingsgruppe gewesen wäre und die sind alle vorne, Podium, was weiß ich, und der Trainer sagt nur so, ja, weiß jetzt auch nicht, ob das noch Perspektive hat, dann hätte ich sicher die Flinte ins Korn geworfen, ne? Also auch mit der Aussicht, was mache ich hier eigentlich? Ich könnte jetzt arbeiten, dort mir eine Karriere aufbauen und ja, dümpel hier jetzt bei einem Europacup rum. Das, genau, aber dieses Narrativ muss man für sich halt auch irgendwie dann ja, kaputt machen oder einfach beiseite schieben, weil ja, irgendwo der Prozess halt in dem Fall der Weg auch irgendwo war und wir halt gesehen haben, okay, aber viele Aspekte waren sehr gut und so weit weg bin ich eigentlich nicht, wenn man es mal genau analysiert und ja, ich bin sehr froh, dass wir dabei geblieben sind.
Dann war diese enge Verbindung, die du ja dann zu deinem Trainer als deinem Mann Fabian hast, ja, irgendwie auch ausschlaggebend dafür, dass du dann weitergemacht hast und dass du dem Sport treu geblieben bist.
Ja, auf jeden Fall. Also es war halt irgendwo unser gemeinsames Projekt und das ist es bis heute und ja, wir versuchen halt jeden Tag unser Bestes zu geben, aber er sieht halt auch den Menschen in mir und nicht nur, ja, die Sportlerin oder Athletin, die halt abliefern und performen muss. Ich meine, wenn man halt so nah dran ist, dann, ja, sieht man halt auch, dass da viel mehr dazu gehört. Also wir sind halt, ja, nicht nur roboterhafte Sportler, die da ihr Programm spulen, sondern wir haben halt irgendwo auch noch andere Seiten an uns und das ja, hat mir schon sehr geholfen, dass er dem halt auch Raum gegeben hat und bis heute gibt.
Was manche Trainer vielleicht auch gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben. Ich will jetzt niemanden persönlich meinen oder so, für den bin ich nicht angesprochen, aber dass diese persönliche Seite hinter dem Athleten, dass es die noch gibt, außerhalb des Sports einfach.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es wurde jetzt schon irgendwie wichtiger in den vergangenen Jahren, dem irgendwie Raum zu geben. Ich glaube, das war früher mit Sicherheit irgendwo noch schlimmer, dass es irgendwie so ganz heftig getrennt wurde und man irgendwie nicht so verstanden hat, dass es halt irgendwie alles dazugehört, um auch eine sportliche Leistung dann irgendwo zu produzieren. Und Performance, also irgendwie Erfolg auch davon abhängt, ja, wie gut geht's dir eigentlich? Also natürlich kann man auch mal unter immensem Stress und Druck und mit ganz viel Bauchschmerzen gute Leistungen abrufen, aber das ist halt nicht sehr nachhaltig. Und ja, ich glaube, da hat sich schon in den letzten Jahren auch viel getan.
2021 hast du dann den Weltcup in Asachena gewonnen. Was war das, was hat das mit dir gemacht? Hat das nochmal so einen Schub gegeben mit dem Ziel, ja, jetzt will ich die Olympia-Quali nochmal angehen? Oder hattest du das vorher schon ja, dir eingetrichtert quasi?
Also es war auf jeden Fall auch schon vorher ein Thema, aber dieser Sieg kam sehr, ich sage jetzt mal überraschend dann doch, weil das Feld auch sehr stark war und es war ja 2 oder 3 Tage nach unserer internen Olympia-Quali, wo ich Vierte wurde, was jetzt auch echt nicht schlecht war. Also ich war damit auch zufrieden, aber natürlich, naja, zählt da nur der erste Platz, weil die anderen gehen halt leer aus. Aber ja, dieser Weltcupsieg, das war für mich irgendwie ganz wichtig, weil der mir halt gezeigt hat, okay, ich bin hier richtig. Also ich habe irgendwie Potenzial und ich kann auch für mich irgendwie richtig was erreichen. Und das war irgendwie auch schön zu sehen, dass ja, sich diese ganze Arbeit, auch dieser ganze Aufwand, den wir halt ins Schwimmen stecken mussten, zum Beispiel, dass sich das ja halt irgendwie gelohnt, rentiert hat und ja, als ich halt wieder mit dem Triathlon-Sport angefangen habe, Bin ich halt im Öffentlichen geschwommen. Es war echt nicht immer einfach.
Das kann ich bestätigen.
Da die Programme abzuspulen. Hatte damals halt keinen Kaderstatus und konnte man natürlich irgendwie dann nicht argumentieren, irgendwie Wasserfläche da für sich zu bekommen. Mhm. Und diese ganzen Widrigkeiten irgendwie, das war am Anfang schon manchmal nicht so ganz einfach und das war einfach ja cool dann zu sehen, dass es sich irgendwo auch gelohnt hat, ja.
Letztes Jahr standest du dann noch dreimal bei einem Weltcup auf dem Podium und bist auch bei der DM Dritte geworden. Was haben diese Ergebnisse auch psychisch mit dir noch gemacht?
Ja, es war vor allem gut, weil ja die beiden Quali-Rennen für die Olympischen Spiele super kacke einfach liefen. Zu sehen, dass es ja an einem anderen Tag mit einem bisschen einem anderen Rennverlauf auch anders laufen kann. Also es waren oft auch Felder, die nicht so ganz voll waren bei den Weltcups, was dementsprechend hieß, dass es halt beim Schwimmen nicht so wild zuging und ich dann halt, sag ich mal, auch mein Schwimmpotenzial besser abrufen konnte. Also da haben wir schon so einen kleinen Link gesehen zwischen diesen Dingen und dann natürlich der ganze Rennverlauf auch anders ist und WTCS ist halt irgendwo gnadenlos. Also da, keine Ahnung, geht's irgendwie um 1-2 Sekunden und die Gruppe ist weg und es wird halt auch beim Schwimmen nach meinem Empfinden zumindest immer wilder, weil das halt jeder weiß und auch die, sag ich mal, ganz schlechten Schwimmer halt oder schlechteren Schwimmer immer neue Strategien sich irgendwie zurechtlegen, um halt, keine Ahnung, voll an der Hüfte mitzuschwimmen oder über Leute drüber zu schwimmen. Und das wird, also es für mich gefühlt wird es immer anstrengender, da irgendwie gut durchzukommen, wenn man jetzt nicht mega schnell anschwimmt und eh vorne dabei ist. Das ist schon sehr fordernd.
Du hast die Qualifikationsrennen für die Olympischen Spiele schon angesprochen. Vielleicht kannst du einmal sagen, wieso die Ausgangssituation für dich waren vor dem Test-Event in Paris und dann auch vor dem Rennen in Pontevedra.
Ja, also vor Paris sah echt alles richtig, richtig gut aus. Ich kam da mit 2 Top-5-Platzierungen aus WTCS-Rennen nach Paris, was halt irgendwo ein sehr, sehr gutes Gefühl gab, aber auch für mich da irgendwo viel Druck bedeutete, weil ich halt gemerkt habe, so kacke, ich kann es wirklich schaffen und mir das auch ein bisschen Angst gemacht hat und ich das letztendlich nicht geschafft habe, da irgendwie auch die Nerven zu bewahren. Was natürlich extrem schade ist, aber es gehört halt auch dazu und andere konnten besser damit umgehen und aber grundsätzlich war die Form sehr, sehr gut. Ich habe mich super gefühlt, auch im Training. Also es lief fast schon zu gut, sage ich jetzt mal, vor Paris. Und das hat mir dann irgendwo auch einfach tatsächlich ein bisschen fast schon Angst gemacht. So, weil man irgendwie Angst hat, ja, wenn es jetzt nicht klappt, dann hast du es halt verkackt.
Ist das diese Angst, dich selbst zu enttäuschen oder auch irgendwie andere zu enttäuschen, dein Umfeld, dein Trainer?
Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden, weil ich halt auch weiß, wie viel Freizeit, Hirnschmalz, Energie Fabi halt für diesen Weg. Ich sage jetzt mal opfert, er würde nie dazu sagen, er opfert es, aber er steckt einfach so viel Energie in mich und in meinen sportlichen Weg und es bereichert ihn auch natürlich total, aber gerade wenn es dann halt auch nicht so gut läuft, tut es mir natürlich auch manchmal weh, weil ich halt natürlich niemanden enttäuschen möchte in meinem Umfeld und tatsächlich glaube ich, geht es mehr um andere, mich selber, ja, auch natürlich, aber ich versuche eigentlich immer mein Bestes zu geben. Am Ende kann ich dann halt oft nicht mehr machen und ja.
Bist du beim Test-Event in Paris 28. geworden, hast die Quali erstmal verpasst. Dann war noch das WTCS-Finale in Pontevedra die letzte Möglichkeit für dich. Da bist du dann 47. geworden. an was erinnerst du dich noch von dem Rennen?
Ja, zum einen war erstmal das Problem, dass ich halt wusste, wenn ich nicht Top 15 in Paris mache, komme ich nicht auf die Liste in Pontevedra. Es hat sich dann zum Glück verändert, weil so viele abgesagt haben, also wirklich erstaunlich viele abgesagt haben und ich dann dort noch in das Rennen reingekommen bin. Es war aber dann, glaube ich, erst eine Woche vor Pontevedra klar oder 1,5 Wochen vorher. Und ja, dementsprechend haben wir dann die Weltcups in Valencia und Karlsbad dazwischen gemacht, die extrem gut liefen.
Ja, mit noch 2 Podiumsplätzen dabei.
Genau. Und dann auch schon mich optimistisch irgendwie gemacht haben. Und ja, dann bin ich eine Woche vor Pontevedra ziemlich heftig mit dem Rad gestürzt im Training. Es war richtig unnötig, es war meine eigene Schuld. Ich bin mit meinem Rennrad so ein bisschen über Schotter gefahren und es ging halt bergab und dann kam eine Kurve und in dem Moment habe ich gar nichts gedacht, was halt saublöd war, weil ich habe mich einfach in die Kurve gelegt, wie wenn ich halt nicht auf Schotter unterwegs wäre, sondern auf Asphalt. Es war beim Ausfahren nach einem Radtraining, das auch sehr gut lief und ja, bin dann gestürzt. Oh, habe mir dann da ordentlich einfach die Hüfte geprellt und meinen Schleimbeutel am Knie auch ein bisschen, ja, auch im Endeffekt geprellt und ja, hatte dann die ganze Woche zum Rennen hin Lymphdrainage, um diesen Heilungsprozess irgendwie ja, in den Griff zu bekommen und überhaupt starten zu können. Hatte bis ans Rennen hin extreme Knieschmerzen, auch im Rennen und ja, irgendwie wird man dann schon sehr philosophisch, weil ich mir dann auch dachte, ja gut, dann soll es halt nicht sein. Lisa hat dort ein überragendes Rennen irgendwo gemacht, wurde Vierte, hat sich dann das dritte Ticket geholt und genau, und ich wurde 47. Und es war kein schönes Rennen, zumal ich auch noch meinen Verlobungsring verloren habe beim Schwimmen im Wettkampf, weil es einfach zu kalt war. Also ich glaube auch nicht, dass das Wasser 20 Grad hatte. Es war wirklich arschkalt. Ja, es war durch und durch einfach echt ein gebrauchter Tag, war kein cooles Rennen. Und ja, damit war halt dann der olympische Traum auch zerplatzt. Ja.
Weißt du noch, was dein erster Gedanke im Ziel war?
Ja, natürlich unglaubliche Enttäuschung, ja, Trauer auch irgendwo, aber auch Wut. Also da kommen irgendwie ganz viele Sachen zusammen, weil man sich halt dann schon so fragt, hey, wieso stürze ich jetzt im Training? Ich bin, keine Ahnung, 10 Jahre lang nicht im Training gestürzt mit dem Rad und ja, ich denke, das ist auch alles normal. Frust natürlich auch und ja.
Wenn du sagst, es hat nicht sein sollen, glaubst du an sowas wie Schicksal?
Ja, ich glaube schon, dass da irgendwer oder irgendwas dann die Fäden in der Hand hat und das halt für mich einfach nicht sein sollte, nicht sein durfte. Was halt, ja, keine Ahnung, natürlich irgendwo ein bisschen dann so Trost gibt, aber ich will es jetzt auch nicht beschönigen. Also die Zeit nach Paris vor allem, die 3-4 Tage danach waren schon echt nicht so cool. Da musste ich mich echt auch viel ablenken. Da ging es mir echt nicht so gut. Und ja, nach Pontevedra war das Ganze dann aber halt auch irgendwo so endgültig. Und dadurch, dass ich dann bei den beiden Quali-Rennen auch so weit weg war, ja, war es für mich dann tatsächlich in dem Moment auch relativ schnell wieder okay. Also ich habe dann noch den Weltcup in Rom gemacht, wurde dort Zweite, was auch wieder extrem gut eigentlich war. Und ja, bin dann in die Saisonpause gegangen und habe irgendwie dann erstmal keinen Gedanken mehr an Olympia verschwendet.
Ja, verständlich. Du hast gerade schon den Druck angesprochen. Hast du diesen Druck selber gemacht oder hast du auch von außen irgendwie Druck bekommen, sei es durch dein näheres Umfeld oder durch Kaderstrukturen? Oder kam das einfach so internal von dir?
Also ich glaube, es kam vor allem von mir selber, aber natürlich muss man auch sagen, wir hatten halt eine sehr besondere Situation innerhalb des deutschen Teams, es überhaupt an die Startlinie der Quali-Rennen zu schaffen. Also es war halt super eng von den Punkten her in der Weltrangliste und ja, das war für uns alle halt irgendwie nicht leicht, die da betroffen waren davon. Ja, das hat natürlich jetzt auch nicht gerade geholfen, ja, sich irgendwo entspannt vorzubereiten, sondern man musste irgendwie ständig gucken, welches Rennen muss ich jetzt machen, wie viele Punkte muss ich da machen und dann aber auch, wie viel Punkten die anderen. Und ja, gleichzeitig wünsche ich halt niemanden aus meinem eigenen Team ein schlechtes Rennen. Ja. Aber die Realität war halt, okay, wenn ich ein scheiß Rennen habe und jemand anderes hat ein gutes und hat dann mehr Punkte und rutscht an mir vorbei in der Liste, dann kann ich wieder nicht starten. Und genauso ist die Situation ja für andere gewesen. Und damit umzugehen, war nicht immer so einfach. Ich habe da auch versucht, mich ein bisschen davon zu distanzieren, weil am Ende, man kann halt nicht jeden Weltcup mitnehmen und jedes Rennen mitnehmen und immer punkten. Also wir geben unser Bestes und keiner hat absichtlich schlechte Rennen. Ne? Deswegen ja, habe ich auch versucht, mich da ein bisschen davon ja, zu distanzieren. Aber es war nicht immer einfach. Ja.
Dass man vor solchen Rennen nervös ist, ist ja durchaus logisch und auch natürlich klar. Wenn du jetzt aber sagst, dass du, wenn du nervös bist, vielleicht nicht so gut performen kannst, hast du für dich selber irgendwie so eine Strategie entwickelt, mit so Druck umzugehen, oder hast du auch vielleicht mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet?
Ja und ja, also vor allem einfach ein bisschen Ablenkung im richtigen Maße, irgendwie ja, mich mit Leuten umgeben, die mir halt gut tun, also zum Beispiel auch mein Mann. Der bringt mich da schon immer echt gut auf den Boden zurück. Das hilft mir immer sehr. Und ja, also es geht halt vor allem darum, die Aufregung halt nicht irgendwie Angst werden zu lassen. Also ein gewisses Maß an Aufregung ist natürlich immer da, das ist auch gut. Aber so, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht genug aufgeregt, dann ist es eigentlich genau richtig, weil das ist dann so ein gutes Maß an Vorspannung, aber ich springe dann nicht ins Wasser und bin gleich am Hyperventilieren und die Muskulatur macht komplett dicht, weil man irgendwie sich so reinstresst, dass der Körper eigentlich nur noch auf Alarm irgendwie getrimmt ist. Also da muss man irgendwie echt auch gucken, was für einen irgendwie funktioniert. Genau, ja.
Wenn du diesen Druck immer gespürt hast, hast du dann und also ja, wenn du diesen Druck gespürt hast und dann einfach mit dem Nicht-Erreichen dieses Ziels dann auch abgefallen ist, vielleicht nach dem Rennen, hast du dann sowas wie Erleichterung auch gespürt, dass es dann mit der Qualifikation doch nicht geklappt hat?
Ja, auf jeden Fall Erleichterung, dass diese Ungewissheit vorbei ist, weil man hat irgendwie, also das war ja auch dieses Vakuum, ne? Man kann es irgendwie schaffen und jeder kann es schaffen, weil alle waren so sau stark und jeder hat irgendwie schon gezeigt, oder jeder in dem Fall, dass sie es halt packen kann. Und ja, diese extreme Unsicherheit und diese extreme Angst davor, Fehler im Rennen zu machen, die einen dann irgendwo selber sabotieren oder das eigene Rennen sabotieren. Oder auch externe Faktoren, die man halt überhaupt nicht ja, unter Kontrolle hat. Also wer schwimmt neben einem oder hat man Platten oder stürzt man oder so. Ja, dass das halt dann irgendwie abgefallen ist, dass jetzt halt das einfach vorbei ist, da war schon auch eine gewisse Erleichterung da, auf jeden Fall, ja.
Eine etwas philosophischere Frage, hat Scheitern für dich auch eine positive Eigenschaft?
Ja, auf jeden Fall. Also es wäre ja auch schlimm oder schade, wenn man immer nur gut ist oder immer nur ja, keine Ahnung, gute Ergebnisse, Erfolge hat, weil man kann die nicht so genießen, wenn man nie einen Misserfolg hat. Also ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr hier in Hamburg, als ich Fünfte wurde, ja, hatte ich vor dem Rennen einfach wirklich ein gutes Gefühl, bin dann ja auch relativ souverän dann ins Finale gekommen und wurde dann halt Fünfte und musste dann halt erstmal irgendwie voll heulen, weil so viel Stress irgendwie von mir abfiel, weil ich halt gemerkt habe, wow, so ich hatte jetzt einfach so lange keinen Erfolg mehr und ich hätte es aber nie so spüren können, auch die Erleichterung und die Freude darüber, wenn es halt diese Misserfolge vorher ja nicht gegeben hätte, definitiv. Also da glaube ich schon auch an so eine, keine Ahnung, Dualität im Leben, dass halt sich alles irgendwo auch ein bisschen aufwiegt, ne? Und es darf halt weder zu gut noch zu schlecht werden. Und am Ende gleicht sich's halt irgendwie ein bisschen aus. Aber ja, auch die Misserfolge oder wenn man irgendwie scheitert, naja, das öffnet wieder eine neue Tür, ne? Also das bringt auch wieder eine andere Perspektive für einen selber rein und hat nicht immer nur schlechte Attribute dann für sich.
Ja. Fragst du dich manchmal vielleicht auch, was wäre, wenn du nicht in die USA gegangen wärst?
Ja, natürlich, aber ich bin, also es überwiegt auf jeden Fall die Dankbarkeit, dass ich das damals machen durfte. Weil es halt einfach auch ein Traum war. Also da ging ein Traum irgendwo in Erfüllung, das leben zu dürfen dort und auch mein Studium machen zu dürfen. Das hat mir halt wahnsinnig viel gegeben und auch Perspektivwechsel. Auch, ich sag mal, was Training angeht, hat sich meine Perspektive dort tatsächlich extrem verändert. Und ich glaube, das ist auch irgendwo dann der Grund, warum es dann doch so gut wurde bei mir oder für mich sehr erfolgreich. Genau, deswegen bereue ich das jetzt nicht. Auch wenn man natürlich sagen kann, es wären nochmal 3 Jahre gewesen, wo man halt ja einfach auch trainieren hätte können und die fehlen jetzt. Aber andererseits weiß ich nicht, ob ich jetzt noch Triathlon machen würde, hätte ich die 3 Jahre noch gemacht. Und ich glaube, es war einfach gut, irgendwo dann auch was für mich zu verändern, ne? Und dann auch mit Fabi als Trainer, das war halt dann alles neu und wenn man irgendwie von null anfangen kann, dann hat das schon auch einfach was Gutes.
Ja, wie hast du dann nach der Offseason wieder ins Training gefunden? Hat dir die Motivation gefehlt oder bist du da irgendwie wieder komplett reingestartet dann?
Dieses Jahr oder letztes
Jahr? Dieses Jahr, genau.
Also ich hatte tatsächlich gar keine Motivationsprobleme. Ich war irgendwie motivierter denn je. Es hat auch echt alles super gut funktioniert. Ich hatte auch im Schwimmen richtig gute Fortschritte gemacht. Bin dann auch für unser Team in Ulm dann DMS geschwommen, relativ kurzfristig. Und war da echt übel überrascht über meine Leistung, sage ich jetzt mal, nach ein paar Wochen
positiv
Training.
Überrascht.
Positiv überrascht, genau. Wo wir halt auch gesehen haben, okay, krass, es geht irgendwie alles in die richtige Richtung. Und keine Ahnung, ich bin jetzt 31 geworden und werde halt immer noch besser. Und es stagniert nicht. Und vor allem in der Sportart wie Schwimmen, wo man ja eher mal sagt, okay, wenn du das und das Alter erreichst, da tut sich dann nichts mehr oder so, ist halt Bullshit.
Ja, schau dir Anne Haug an.
Genau. Das ist tatsächlich einfach, das stimmt einfach nicht. Das ist, keine Ahnung, sagen dann irgendwie auch nur Leute, die sich zu bequem sind, da mal ins Detail zu gucken. Mhm. Und deswegen war ich super motiviert und konnte auch den ganzen Winter durch echt gut trainieren. Und hatte da echt gar keine Probleme mit der Motivation.
Im Hinblick darauf, wie zufrieden bist du dann jetzt mit deiner bisherigen Saison?
Ja, natürlich nicht so zufrieden, zumindest mit den Ergebnissen. Also es ist voll schwer für mich in Worte zu fassen, aber da ist halt eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Trainingsfortschritt und den Ergebnissen auf dem Papier. Ich hatte ja so 2 Indoor-Wettkämpfe Anfang des Jahres gemacht, die eigentlich extrem gut liefen, was jetzt mal so die reine Leistung anging. Dann wurde ich aber leider in Levar disqualifiziert, weil mein Helm halt nicht in der Box war, sondern außerhalb. Ich habe es nicht mal gemerkt damals. Es war halt so mit so einer Lichtershow und wir haben da gefühlt komplett im Dunkeln da gewechselt. Ich habe es echt einfach nicht mal gesehen. Ja. Ich habe es gar nicht gecheckt. wurde dann leider disqualifiziert, hätte mich aber fürs Finale qualifiziert und das war einfach schon ein bisschen schade und dann war ich, glaube ich, 2 oder 3 Wochen später in London bei der Super League und habe dann echt ein super Laufband erwischt im Finale. Das war echt so ein erniedrigendes Gefühl, all out zu laufen und die Zeit geht nie unter 3,40 oder 3,45.
Ja, okay.
Es war schon extrem bitter. Also es war kein schönes Gefühl. Mhm. Aber ja, auch da waren wir dann trotzdem irgendwie überrascht. Wir hatten jetzt nicht irgendwie mordshart trainiert vorher oder da irgendwie spezifisch uns drauf vorbereitet und dafür lief es echt richtig gut. Und genau, dann kamen eben Yokohama und Cagliari. Und genau nach den beiden Rennen ja, musste ich mich auch erstmal irgendwie nochmal sammeln, weil ja, ich da schon auch gemerkt habe, so, okay, es reicht halt nicht, sich nur vorzunehmen, ich will jetzt ein gutes Rennen machen, weil ja, für die anderen ging es halt noch um Qualis, die sind dann noch ihren Träumen irgendwie hinterher und für uns, ja, keine Ahnung, gab es halt nicht mehr. Ja. Ne? Also es gab keine Quali mehr und auch, ich bereite mich nicht für Paris vor, also auch wenn ich jetzt natürlich als Ersatz nominiert bin, ist man da ja doch auch sehr außen vor und hofft natürlich auch nicht, dass man zum Einsatz kommt, weil das für jemand anderen bedeuten würde, dass die Welt irgendwo untergeht. Genau, und das ja, war schon irgendwie eine seltsame Situation. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin da zu den Rennen hin und war nicht motiviert, gar nicht. Also ich habe mich gut gefühlt, habe mich auf die Wettkämpfe gefreut. Und ja, keine Ahnung, dann ein paar kleine Fehler gemacht, bisschen komischer Rennverlauf und dann kommt halt so ein Ergebnis raus und man steht irgendwie so da und denkt sich so, wow, wie konnte ich mich vor 2 Jahren über einen 14. Platz nicht freuen? Ja. Das ist irgendwie ganz skurril. Ja.
Du hast, das ist ja schon angesprochen, dieses Vakuum, du hast einen sehr ausführlichen Instagram-Post dazu gemacht. War das bedingt durch die Ergebnisse bei den WTCS-Rennen der Vollständigkeit halber einmal 26. in Yokohama und 37. in Cagliari? Oder bist du dann durch diese Ergebnisse in ein Loch gefallen oder war es einfach schon, weil diese Saison irgendwie kein spezifisches Ziel mehr hatte, weil es nicht mehr um die Quali ging?
Ja, ich glaube, das hat sich dann irgendwie so zugespitzt. Also es war eine Mischung aus beiden Sachen. Also zum einen einfach, dass man oder ich das Gefühl hatte, ich mache jetzt hier so ein Rennen in einem Vakuum. Und natürlich, also wenn ich jetzt ein Podium beim WTS-Rennen gemacht hätte, dann wäre es für sich sau cool gewesen. Ja. Aber einfach dieses Wissen, dass es nichts geändert hätte und ich halt trotzdem nicht bei Olympischen Spielen gestartet wäre, das, keine Ahnung, glaube ich, hat mich dann halt doch irgendwo ja beeinflusst oder ja, keine Ahnung, hatte irgendwie einen Einfluss auf jeden Fall. Und nach den Rennen habe ich halt auch noch mal ein bisschen versucht zu reflektieren. Und ja, es ist natürlich auch dann irgendwo sau hart, dann zu sehen, die anderen Nationen nominieren gerade noch, aber auch wie eng das dann bei denen war. Ja. Und dass halt auch dann teilweise sehr fragwürdige Nominierungen vorgenommen wurden.
Ja, da kommen wir gleich
und
noch drauf.
Genau, man sich dann auch irgendwie so fragt, okay, wow, ist es dann überhaupt so toll, wenn es halt auch dann teilweise so, ja, willkürliche Entscheidungen gibt und das Feld dann bei Olympischen Spielen ja auch ein sehr besonderes ist, also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu den WTS-Rennen. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass es natürlich der Traum eines jeden Sportlers ist, sich zu qualifizieren, ja, aber das war dann irgendwie, ich hatte da ganz, ganz, ganz gemischte Gefühle und ja.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, bei anderen Nationalverbänden gab es auch jetzt Streitigkeiten um die Nominierung für die Olympischen Spiele. In Italien ist der halbe Verband irgendwie zurückgetreten, weil sie nicht mit der Nominierung einverstanden waren. Sophie Caldwell ist sogar vor Gericht gegangen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also ich habe das wahrgenommen und war dann einfach saufroh, dass wir so klare Richtlinien hatten für uns. Also da muss ich echt sagen, dass das ist auf jeden Fall gut und das ist fair. Es ist fair für alle. Jeder weiß, was er oder sie leisten muss, um sich zu qualifizieren. Es gibt keine Schlupflöcher. Es gibt keine Angriffspunkte in dem Sinne, wo dann ein Sportler irgendwie klagen könnte. Und ja, fand's halt unglaublich schade und frustrierend, dass es halt in anderen Verbänden und vor allem bei den Briten, die halt so stark sind, dann auch so irgendwo auf die lange Bank geschoben wurde, eine Nominierung vorzunehmen. Ja, und das dann auch, sage ich mal, ins olympische Jahr rein irgendwie getragen wurde, bei den Italienern ja genauso. Und dann so seltsame, ja, irgendwie, ja, Nominierungen zustande kommen, wo man nicht genau weiß, wie wird da jetzt überhaupt argumentiert, dass man den nominiert und den nicht. Und
ich meine, dein 13. Platz gerade in der Weltrangliste wäre ja auch ein Argument gewesen. Ist ja keine schlechte Platzierung so.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, also es, wie gesagt, ich war einfach nur froh, dass es bei uns halt anders war, also dass es bei uns sehr, sehr klar war und auch, dass sich halt diejenigen, die sich qualifiziert haben, schon im letzten Jahr auch in Ruhe vorbereiten konnten. Also ich glaube, viele Sportler waren auch einfach fertig dann nach Cagliari, also die mussten da irgendwie sich so strecken bei den Wettkämpfen Yokohama und Cagliari, ja. Dass man danach wahrscheinlich erstmal irgendwie eine Woche Urlaub machen musste, um mal wieder irgendwie klarzukommen. Genau, also und das finde ich halt irgendwie so schade, weil, naja, da werden halt auch irgendwo Träume zerstört und klar, das wird's bei mir auch, aber auf eine total faire Art und Weise. Also andere waren einfach besser, damit kann ich total leben, ne? Also ja. Natürlich ist es schade für mich, aber ich bin da jetzt irgendwie null, dass ich halt sag, hä, wieso ist es jetzt so und wieso nicht ich, sondern es war einfach ganz klar und ich habe das Ziel nicht erreicht und damit ist es für mich auch abgehakt, ja.
Sind die Olympischen Spiele in Los Angeles dann jetzt noch ein Ziel für dich?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist jetzt halt noch relativ weit weg. Ich versuche mir nie irgendwelche Fristen oder so zu setzen. Also ich sage jetzt nicht, ich mache jetzt noch ein Jahr und dann höre ich auf, sondern wir gehen einfach immer davon aus, okay, so verbessere ich mich noch, sehen wir noch Potenzial, mache ich noch Fortschritte, macht es mir noch Spaß und von dem aus entscheiden wir dann, sage ich mal, jedes Jahr, okay, hat das Perspektive weiterzumachen oder nicht? Und dementsprechend, ja, geht's einfach in Richtung LA weiter, wie es die letzten Jahre weiterging. Und genau.
Ansonsten längere Distanzen oder doch in den Job?
Das ist auch eine gute Frage. Kann ich jetzt auch noch nicht so beantworten. Also im Moment, ja, habe ich jetzt tatsächlich noch gar keinen, sehe ich für mich noch keinen Anreiz, irgendwie auf längere Distanzen umzuschwenken. Zum einen, weil es mir sehr, sehr viel Spaß macht, die ITU-Rennen zu machen, die auch einfach für mich ja im Moment sehr, sehr fordernd sind und ich auch diese Herausforderung irgendwo sehr genieße und liebe. Und ja, ob ich dann nochmal auf längere Distanzen umschwenken werde, das kann ich jetzt noch nicht beantworten.
Jetzt ist am Wochenende erstmal das WDCS-Rennen in Hamburg. Wie sehr freust du dich auf das Rennen in Hamburg?
Also das Rennen in Hamburg hat einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen, weil ich hier 2020 mein erstes WDCS-Rennen gestartet bin. Das war damals noch im Corona-Jahr. Und ja, damit auch irgendwie dann ja da so reingerutscht bin, in Anführungsstrichen. Und das irgendwie so cool war, damals die Möglichkeit zu bekommen, wirklich mit den Besten der Besten an der Startlinie zu stehen und halt wirklich mal zu sehen, okay, hat es Perspektive oder nicht? Also 2019 hatte ich ja keine Möglichkeit, bei einem WTS-Rennen zu starten, weil andere einfach besser waren und meine Weltranglistenposition zu der Zeit auch noch nicht gut genug war. Und dann, ja, habe ich da spontan eben diese Chance bekommen. Und ja, immer wenn ich hier bin, dann erinnert mich das daran und es ist auch für mich sehr cool zu sehen, wie weit ich dann doch gekommen bin, weil, ja, also ich will jetzt nicht sagen, ich habe nicht dran geglaubt, aber dass es dann doch irgendwie so Formen annimmt, wie es dann jetzt verlaufen ist, das hätte ich mir dann doch nicht erträumen lassen. Na?
Zu was für einem Zeitpunkt findet das Rennen jetzt für dich statt? Also es ist ja kein Vorbereitungsrennen mehr für Olympia natürlich. Wie sieht dein weiterer Rennkalender aus? Hast du dir schon Gedanken drüber gemacht?
Ja, also das Rennen ist so irgendwie mitten in der Saison, aber das ist irgendwie auch cool. Es ist für mich jetzt so, jetzt startet die zweite Saisonhälfte mit Hamburg. Also so ein bisschen so ein Marker und das ist, ja, gibt irgendwie ein gutes Gefühl und ich freue mich auch echt schon sehr jetzt da drauf. Und ja, werde nächste Woche in Tübingen bei der Bundesliga starten. Dann habe ich vor, bei der Sprint-EM in Balıkesir an den Start zu gehen. Und ja, dann sieht man weiter, wie der Rest der Saison aussieht, wenn alles gut läuft. Noch die zwei letzten WTCS-Rennen in China und in Spanien. Und ja, was dann halt noch so mit reinpasst dazwischen, ja.
Hast du bestimmte Ziele für Sonntag? Für morgen. Morgen ist es ja schon.
Ja, morgen. Ja, also mein Ziel ist auf jeden Fall, die Fehler, die ich jetzt in der ersten Saison gemacht habe, nicht mehr zu machen. Da einfach irgendwo bewusster manche Dinge im Rennen durchzuführen, seien es jetzt die Wechsel oder auch, ja, keine Ahnung, zum Beispiel Orientierung im Wasser oder sowas. Irgendwo da ein bisschen wacher auch zu sein und ja, aber auch einfach Spaß zu haben, keine Angst zu haben und ja, aus jeder Situation das Beste rauszuholen, Kopf nicht in den Sand stecken und ja, vor allem auch das Rennen genießen, die Kulisse hier genießen, ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort,
ja.
Marlene. Ich danke dir vielmals für dieses ehrliche Gespräch.
Danke.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, schön, dass du dabei warst.
Mir auch.
Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.